Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia, mich kennt ihr mittlerweile und ich habe euch heute natürlich wieder einen Gast mitgebracht. Und ich bin mir ganz sicher, der ein oder andere kennt diesen Gast. Ich würde einfach sagen, lieber Christian, du stellst dich mal selbst vor.
Ja, hi, ich bin Christian, 39 Jahre alt, auf Social Media unter dem Namen Jungjägerguide bekannt. Beruflich bin ich Ingenieur bei einem Automobilkonzern, habe einen Sohn und ja, ich habe den Jagdschein jetzt, glaube ich, 8 Jahre.
Magst du mal gleich erzählen, wie du zur Jagd gekommen bist?
Ja, ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Ich war vor meiner Jagdzeit, war ich sehr intensiv beim Angeln unterwegs. Also ich bin tatsächlich so mit Boot und Außenborder auf den deutschen Flüssen Rhein, Neckar vorbeigefahren, habe da intensiv geangelt und dann kam ein Arbeitskollege zu mir und meinte so, Christian, du bist doch eigentlich so ziemlich naturaffin, du bist doch gerne in der Natur, wollen wir zusammen den Jagdschein machen? Ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt so, ich weiß nicht, weil wenn ich jetzt so ein Hecht fange, dann könnte ich ihn theoretisch wieder zurücksetzen, ja, aber was mache ich denn mit so einem 60-Kilo-Wildschwein? Also ich war damals so unerfahren, dass ich halt gedacht habe, ich müsste das so wie den Fisch so mit nach Hause nehmen und dann habe ich mir gedacht, ja, wo soll ich denn das hintun? Und habe ihm dann erzählt, pass auf, ich bereite mich jetzt mal ein bisschen vor, ich lese mich mal ein bisschen ein, habe mir dann so ein Buch gekauft, so einen dicken Klopper da, den wir alle kennen, und habe mich ein bisschen eingelesen, bin dann tatsächlich nach Dortmund auf die Messe gefahren, habe mir das da alles mal angeschaut und habe halt gemerkt, hey, das ist so interessanter Flair, so, ja. Und irgendwie habe ich dann mit dem Gedanken schon so gespielt, so, ja, das könnte was für mich sein. Und ich habe dann im Schützenverein mit dem Vorstand gesprochen, der war auch Jäger, habe ihm das so ein bisschen erzählt und der hat so, ja, mach das, du siehst die Welt mit anderen Augen und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da ist eine Jagdschule, die kann ich dir sehr gut empfehlen. Ruf da doch mal an. Und dann habe ich da angerufen und habe mich da vorgestellt, habe mit dem Jagdschulleiter gesprochen und der hat dann gemeint, ja, er hat noch genau 2 Plätze frei für den nächsten Kurs. Das war so ein Jahreskurs, also das ist nicht so gewesen, dass du da jeden Monat irgendwie einsteigen konntest, sondern diese 2 Plätze waren schon, ja, knapp. Habe ich meinen, den ersten sofort reservieren und bei dem zweiten wird sich mein Arbeitskollege bei Ihnen melden. Ich habe das dann meinem Arbeitskollegen erzählt und lange Rede, kurzer Sinn. Ah, Christian, du weißt ja, ich will bald ein Haus bauen und ich habe den Jagdschein dann tatsächlich alleine gemacht und der hat ihn bis heute noch nicht. Also die Person,
Klassiker.
die mich überredet hat, hat immer noch keinen Jagdschein.
Klassiker, so.
Ja.
Das ist immer so krass. Ich treffe jede Menge Leute, die sagen, oh cool, Jagdschein will ich auch machen.
Ja.
Schon vor, keine Ahnung, 5 Jahren, 10 Jahren, wo auch immer. Und ich war auch lange diese Person, muss ich dazu sagen. Und die haben den heute noch nicht, ne? Weil warum auch immer. Aber kurz, um nochmal auf die Geschichte mit dem, den Hecht kann ich ja zurücksetzen. War das nur der Gedanke, wenn ich keinen Platz habe, nehme ich ihn nicht mit heim? Oder auch so ein bisschen dieser Endgültigkeitsgedanke?
Nee, damit hat es gar nichts zu
Okay.
tun gehabt. Also das war
Okay.
tatsächlich so eine logistische Sache, ja. Also ich habe mir da, also ich hatte nichts, keine Ahnung von Aneignungsrecht und dass ich mir das Stück überhaupt nicht gehört. Das wusste ich nicht. Ich war richtig unerfahren. Ich sag mal so, mein Opa und mein Onkel waren beide Jäger, die wohnen aber im Raum Essen, ja, und oder wohnten, die sind leider schon beide verstorben. Aber das war dann so für mich, ich hatte keine Berührungspunkte mit der Jagd, ja.
Ja.
Und ich wusste es einfach nicht, aber mit der Endgültigkeit, also da hatte ich keine Probleme, ne.
Okay, weil das war so mein erster Gedanke, so interessant. So, ich kann den Hecht zurücksetzen. Das Wildschwein kann ich logischerweise nicht wiederbeleben. Aber dann hattest du auf die Logistik eingelenkt. Aber so geht's ja, ich würde mal sagen, den meisten Leuten ohne jagdlichen Bezug. Wirst ja von den sozialen Medien kommen, da kommen Fragen, die für uns Jäger mittlerweile klar sind.
100%. Das war auch damals der Grund. Ich habe gesehen, die Leute haben immer die gleichen Fragen. Ja, und das waren Fragen, wo ich sage, ja, das kann ich dir sofort beantworten. Und das war der Grund, warum ich damals das Buch Der Jungjägerguide geschrieben habe, um einfach mal diese grundlegenden Fragen, und da ist auch tatsächlich diese Thematik drin mit, wohin mit dem Wildschwein, ja, um einfach den Leuten mal so ein bisschen zu erklären, so, wenn ihr Interesse für die Jagd habt, lest euch das Buch durch, dann wisst ihr schon relativ viel. Es ist natürlich jetzt keine allumfassende Bibel, wo alles drinsteht, aber es ist ein guter Einstieg für Leute, die das Interesse eben haben.
Ja, das ist wieder der Punkt, der dicke Klöpper, den wir alle zu Hause
Ja,
stehen haben, den fängst du an zu lesen und hast eigentlich nach 3 Seiten keine Lust mehr und weißt, da kommen noch 300, wissenschaftlicher Tenor.
So ungefähr,
Ja,
ja.
Aber auf jeden Fall interessante Geschichte, wie es angefangen hat. Ich würde auch mal sagen, wir gehen in die Fragen rein. Ich habe jetzt nicht erklärt, wie es abläuft, aber ich glaube, das habe ich in den vorherigen Folgen genug für die neuen Hörer. Der erste Fragenblock geht um deinen jagdlichen Werdegang und deine prägenden Momente. Was würdest du sagen, war der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Also, ich sag mal so, jeder, der schon einige Zeit zur Jagd geht, der weiß, es gibt einige Momente, die einen so ein bisschen aus der Reserve locken können, ja. Der prägendste Moment, also was natürlich immer einen mitnimmt, ist so ein Thema, wenn man schlecht geschossen hat, ja. Also das ist ein Jäger, der einige Jahre auf die Jagd geht und der auch intensiv auf die Jagd geht, dem passiert das irgendwann. Das ist einfach, ja, das kann man nicht verhindern.
Statistik.
Das sind solche Konstellationen. Wir schießen ja nicht auf eine Zielscheibe, die stillsteht mit einer perfekten Dreipunktauflage, sondern das ist halt manchmal auf dem Schießstock, ja, auf dem Berg stehend, ja, irgendwie das Gewicht auf einem Bein, das Stück bewegt sich, da kann das halt einfach mal passieren. Man kann es natürlich mit verschiedenen Maßnahmen reduzieren, das Risiko, aber es wird früher oder später mal passieren. Und wenn es nur ein Weitwundschuss ist, wo das Stück einfach flüchtet. Und das war zum Beispiel bei mir damals so ein Fall. Da hatte ich tatsächlich eine Nachsuche produziert. Ich war nachts allein auf der Pirsch, habe das Stück beschossen und es ist geflüchtet und in den Wald. Ich bin dann zum Anschuss, habe geguckt, habe nichts gefunden, habe aber ja gesehen, wo es in den Wald eingewechselt ist, habe dort auch nichts gefunden. Für mich war klar, ich gehe nachts, wenn ich alleine bin, da nicht im Wald rumspazieren und suche nach einem angeschossenen Wildschwein und habe dann eben die Einwechselstelle markiert. Und bin nach Hause gefahren, ja. Hab dann nachts noch den Pächter informiert, hab gemeint, Achtung, mir ist das und das passiert. Und das ist auch mal noch mal ein Appell an die Leute, an die Jungjäger. Seid ehrlich, ja, verschweigt nichts. Weil wenn ihr was verschweigt, das kommt sowieso raus. So ein
Ja.
Wildschwein, was da irgendwo rumliegt, das verschwindet nicht von heute auf morgen, ja. Und ihr macht euch damit keine Freunde und deswegen immer ehrlich sein. Also, ich dem
Ja.
Pächter Bescheid gesagt, nach Hause gefahren. Ich bin dann abends im Bett gelegen, habe natürlich über diese Situation nachgedacht. So, Mensch, was hättest du anders machen können? Was hast du überhaupt was falsch gemacht? Ja, man hat da so Gedankengänge einfach so, Mensch, jetzt leidet da vielleicht ein Wildschwein, der liegt
Ja.
irgendwo rum und hat Schmerzen. Und das hat einen natürlich schon beschäftigt. Und ich bin dann eingeschlafen und habe von dieser Situation geträumt. Ich habe tatsächlich geträumt, dass wir eine Nachsuche gemacht hätten, wir hätten das Wildschwein gefunden und alles ist gut. Und als ich dann morgens aufgewacht bin, und das kennt ihr vielleicht, wenn man zum Beispiel eine Beziehung beendet oder ein geliebter Mensch stirbt, man wacht morgens auf und denkt so, kurz sammeln, so ist das jetzt gerade Realität, ist die Beziehung
Ja.
jetzt wirklich zu Ende oder war die Nachsuche jetzt tatsächlich und man realisiert dann, oh Mist, das war nur ein Traum, ich muss jetzt noch ins Revier, die liegt da noch irgendwo, ja. Und wir hatten dann die Nachsuche, ja, und das klingt jetzt lächerlich, aber nach 50 Metern lag sie tot im Wald, ja. Der Treffer war doch relativ gut und ich habe gerade heute ein YouTube-Video hochgeladen mit einem Lebertreffer. Die Sau ist auch nochmal 50, 60 Meter gegangen und das ist natürlich zum Teil normal, ja. Aber
Ja.
in dem Abend, das war schon ein prägender Augenblick, ja. Und was man daraus lernen kann, ist natürlich auch, dass man sich darauf vorbereitet, ja. Also jeder, der schon längere Zeit jagt, der kennt diesen Augenblick kurz vor der Schussabgabe, ja. Oder die Wettkampfschützen kennen das alle, wenn man stehend freihändig auf 100 Meter schießt. Man will diesen Schuss dann irgendwann einfach mal rauskriegen, ja, weil es einfach
Ja.
eine unangenehme Stresssituation ist. Und die Schüsse, die man dann irgendwie so rauswirkt, das sind immer die schlechten Schüsse.
Ja,
Und
die
das ist
Hauptsache
so
vorbei, ja.
weg damit. Ich will letztendlich das Thema hinter mir haben. Und das sind halt so die Themen. Da muss man halt reflektieren, was kann ich besser machen? Ob ich jetzt in diesem besagten Fall hätte was richtig krass besser machen können? Ja, klar, du kannst natürlich richtig aufs Schulterblatt hätte ich besser zielen können. Aber das war schon ein prägender Moment, ja. Das ist nicht schön, eine Nachsuche zu produzieren.
Ja, also man muss ja sagen, erstmal danke für deine komplette Ehrlichkeit hier, ne? Für das, dass du das alles ansprichst. Das ist mir auch extrem wichtiger in dem Podcast, dass wir komplett transparent sind. Weil das Erste, was mir aufgefallen ist, ist wirklich dieser Punkt. Ich bekomme wirklich regelmäßig den Vorwurf von Jagdgegnern, ihr Jäger habt doch nur Spaß am Töten. Na, tut mal hier nicht auf eure Weitgerechtigkeit, tut mal hier nicht auf Forst und Ökologie und was auch immer, sondern seid ehrlich zu uns und ihr wollt doch einfach nur töten. Und da sieht man schön an dieser Geschichte, wie nahe das einem geht. Na? Zu dem Zeitpunkt wusstest du noch nicht, was los ist.
Ja.
Es hätte alles sein können, da sind wir wieder an diesem Punkt, das ist die Natur, sie ist unberechenbar. Und der Einzige, der ja gelitten hat, in dem Fall bist du. Na, du hast
In
die
dem Fall
Nacht
ja,
schlecht
genau.
geschlafen, du hast dir Vorwürfe gemacht. Na, das hat sich dann zum Glück aufgelöst. Und klar kannst du sagen, naja, nächstes Mal schieße ich halt voll aufs Blatt, aber da ist wieder dieser Punkt, Natur. Also ich habe ein Video, ich zeige ja keine Abschussvideos und keine generell, ja, kein Schweißverletzung und was auch immer. Aber ich habe ein Video, da habe ich einem Frischling mit 30 Kilogramm aufgebrochen, mit einer 300 Winmark aufs Blatt geschossen. Und der ist noch mit der Rotte mitgelaufen. Und also wirklich, der läuft doch lange, lange mit. Und ich dachte mir auch, okay, scheiße. Ich habe jetzt hier irgendwie was verzapft, was ich nicht will. Und das Video, das zeige ich auch sehr, sehr gern bei mir auf den Seminaren, damit die Leute, wie wir beim Thema Jungjägergeiz sind, viele kommen ja aus der Jagdschule und wissen nicht, Schuss und es fällt um. Na, dass die Leute einfach mal sensibilisiert werden, selbst wenn ich jetzt ein für deutsche Verhältnisse etwas großes Kaliber schieße, auf ein relativ kleines Stück Wild, macht das noch Meter. Und in dem Moment, wenn du da als Schütze schießt, ist das eine verdammt lange Zeit. Na, das Video geht vielleicht 30 Sekunden, aber ich stand dann da und war dann auch so, okay, was mache ich? Schieße ich nach? Die rennen. Da hinten wird es schwierig mit dem Kugelfang. Es ist trotzdem eine 300 Winmark. Und dann erst siehst du irgendwann, wie es anfängt, sich einzudrehen und liegen bleibt.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil das Video, was ich heute, was haben wir heute für ein Datum? Falls, ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird. Wir
5.
haben
Oktober.
5. Oktober. Ich habe heute ein Video hochgeladen, wo ich genau das beschreibe, wo ich genau sage: Guck mal, die Sau flüchtet mit der Rotte. Dann erwähne ich am Ende vom Video drei Punkte, woran du trotzdem erkennen kannst, dass die Sau tödlich getroffen ist. Und also du kannst natürlich auch mit der Analyse des Verhaltens bestimmen, habe ich getroffen. Zum Beispiel, wenn die Rotte in die Richtung flüchtet, aber die beschossene Sau in die Richtung, dann ist es ungefähr so, sage ich immer, wie wenn du mit ein paar Kumpels auf der Wiese stehst und plötzlich stechen dich drei, vier Bienen, ja, in den Nacken. Dann rennst du erstmal weg. Du guckst nicht, wo deine Freunde hinrennen, sondern du rennst erstmal raus aus der Situation. Ja? Und das ist auch zum Beispiel immer so ein Indiz. Du hast gerade gesagt, Jagdgegner sagen, wir haben Spaß am Töten. Ja? Also ich kenne keinen einzigen Jäger, der sagt, ey, dieser Vorgang des Tötens, der ist so geil, das macht mir so Spaß. Das gibt's, also es gibt's mit Sicherheit, es gibt immer irgendwelche
Ja,
verrückten
Statistik.
Psychos auf der Welt, ja, Statistik, aber der normale Jäger, der hat keinen Spaß am Töten. Und für mich ist das Kernargument, warum dem so ist, jeder kennt Jagdfieber, ja. Jeder hat die Aufregung, wenn auf einmal das Knie anfängt zu zittern und du denkst, du kannst da überhaupt nicht mehr drauf stehen, ja. Die Atmung wird schwer, das Herz schlägt dir aus dem Mund raus, ja. Das ist dann, das hat keiner, der sich denkt, ja, yeah, geil, ja.
Ja,
Also,
geil.
genau, das hat jemand, der merkt, jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich mich höllisch konzentrieren. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann, ja, dann haben wir alle hier ein Problem und das ist eben, ja, nicht
Und
so.
da auch der Punkt, wie oft in deinem Leben oder in meinem Leben oder in unserem Leben haben wir dann halt auch nicht geschossen, ne? So,
Ja.
weil es ist halt Verantwortung und nicht, juhu, es macht Spaß, dass jetzt da Peng macht,
Ja.
sondern wie oft haben wir den Finger gerade gelassen, ne? Aber da sind wir wieder Kommunikation nach außen und sowas, ne? Wenn du ein Video hochlädst und sagst, hier habe ich nicht geschossen, da habe ich nicht geschossen, da habe ich nicht geschossen, dann wird das mal Klicks bekommen, aber es wird
Ja.
wahrscheinlich nicht durch die Decke gehen, ne?
Ja,
Aber
genau, das ist ein wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Man muss da, wenn man in Social Media präsent ist, so ein gewisses Mittelmaß finden. Ja, natürlich ist es für den Abonnenten interessanter, wenn er ein komplettes Video sieht, mit der Vorbereitung, mit dem Anpirschen, mit den Gedanken, die man da hat und mit dem Erlegevorgang. Es ist natürlich so, das ist wie so ein Reel, was du dir anguckst und du denkst, du guckst da 50 Sekunden und auf einmal ist das, was du eigentlich erwartet hast, was passiert, in Teil 2 und du suchst dann in dem Profil des Teil 2, ja. Also das sind so, du musst dann schon so auch abliefern. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine gewisse Verantwortung, ja. Ich habe mal ein Video hochgeladen, wo ich eine Wildtränke baue und die im Revier ausbringe. Ja, mein Gott, das ist vom Aufwand wahrscheinlich doppelt so viel gewesen wie so ein Erlegervideo, wo ich die Videos einfach von der Wärmebildkamera runterziehe. Ich musste in den Baumarkt, ich musste die Teile kaufen, ich musste bohren, schrauben, hämmern, ja, und hatte dann, keine Ahnung, 2000 Aufrufe, ja. Da muss man schon so ein Mittelmaß finden. Man muss aber auch zeigen, es ist eben nicht nur das und das und es läuft auch nicht immer so, ja. Also, welcher Jäger geht denn jeden Abend raus und erlegt irgendwie ein Wildschwein, ja? Ich habe jetzt die letzte Woche war ich draußen. Ich war 16 Meter vor den Zaun, ja, 16 Meter. Es war eine Situation, ich hatte eine Rotte verfolgt und hatte dann auf einmal plötzlich nur zwei Stücke gesehen. Und die Bache, das war eine Bache, die war nicht führend, die war auch jetzt nicht so stark, die hätte ich erlegen können. Also ich habe diese Aufnahme, ich war 10 Sekunden auf dem Blatt drauf, ich hätte schießen können. Ich war mir aber nicht sicher, gehört die jetzt zu dieser Rotte davor? Welche Rangordnung hat die in dieser Rotte? Ja. Und habe mich dann gegen den Schuss entschieden, bis ich plötzlich gesehen habe, ach, da hinten zieht die Rotte entlang, ja. Und dann waren es halt zwei einzelne Überläufer, die ich locker hätte erlegen können, aber ich habe es nicht gemacht. Und das Thema werde ich auch in dem Video demnächst thematisieren, weil es einfach auch sensibilisieren soll. Leute, es ist nicht nur immer rausgehen und einfach ein Stück erlegen, sondern es läuft halt auch manchmal so und man muss sich sein Gewissen reinhalten. Das ist ganz wichtig.
Ich sage immer, ich muss abends noch in den Spiegel schauen können.
Ja, ist auch so, genau.
Okay, wir gehen mal weiter in die nächste Frage. Sie wird wahrscheinlich ähnlich sein, aber ich bin gespannt. Gibt es denn eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Also Jagdstil kann man das Beispiel von gerade nennen mit der Nachsuche, dass man einfach cooler bleibt, ja, nicht nichts rausdrückt, was man da irgendwie dann im Nachhinein bereut. Grundsätzlich, was war der zweite Teil der Frage, was ich.
Der dich in deiner Einstellung beeinflusst hat.
Also grundsätzlich ist es ja so, es gibt ein Sprichwort, was ich sehr gerne habe. Ein guter Schütze ist nicht immer ein guter Jäger aber stets ein guter Schütze. Ja? Und das ist sowas, als ich damals mit der Jagd angefangen habe. Klar, ich war schon Sportschütze und hatte schon so eine gewisse Affinität dazu, aber ich bemerke halt, dass oft auch Jäger nicht so gerne auf den Schießstand gehen, ja. Und ich bin ja in zwei Jagdclubs, einmal in Gießen und einmal im St. Hubertus Bergstraße. Und wenn ich mir die Clubmeisterschaft des St. Hubertus Bergstraße angucke, das ist, glaube ich, der drittgrößte Jagdclub in Hessen mit über 700 Mitgliedern. Und da treten bei der Clubmeisterschaft 24 Schützen an. Dann ist es schon meiner Meinung nach so ein bisschen, ja, das ist schon so eine Referenz für das Verhalten des Jägers auf dem Schießstand, ja. Und das hätte ich halt damals nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die schon so ein bisschen öfters trainieren gehen. Und wenn ich auf den Schießständen bin und ich bin auf verschiedensten Schießständen, du siehst immer so die gleichen Leute, ja. Das ist sowas, wo ich nicht gedacht hätte und wo ich eigentlich mir wünschen würde, dass wir häufiger mal rausgehen und das liegt zum einen, liegt es aber auch an der Community, an der Jägerschaft an sich, ja. Wenn du dann so sagst, guck mal, wie der Harry wieder nett getroffen hat, ja, dann denkt sich der Harry beim nächsten Mal, boah, das gebe ich mir aber nicht nochmal, ja. Und da müssen wir einfach auch kollegialer miteinander umgehen, was in der Regel ja auch der Fall ist, ja. Also, das ist ja nicht so, ich sag mal so, seinem besten Kumpel sagt man schon mal so, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht, ja, du kannst dich nicht mal konzentrieren oder so, oder geh mal ein bisschen mehr trainieren. Aber so in der Regel ist es ja eine sehr entspannte Atmosphäre und das wäre so mein Wunsch, dass diesen Gedanken, den ich damals hatte, dass die Jäger auch immer oft auf dem Schießstand sind, so dass die auch das tatsächlich mal etwas mehr machen. Also, wenn die Lage jetzt so schlecht wäre, beziehungsweise jeder auf dem Schießstand kennt ja das, wenn ein Jäger seine Waffe einschießt und er hat so einen Streukreis, ja, von 5 Zentimetern, dann sagt der Jäger, ah ja, jagdlich passt es. Der
Jagdlich
Sportschütze würde sagen,
ausreichend.
ach du Scheiße, 5 Zentimeter Streukreis. Und der Jäger hat natürlich recht, ja, 5 Zentimeter reichen. Spielt keine Rolle, ob 5 Zentimeter weiter links oder rechts. Aber das wäre sowas, wo ich mir wünschen würde, was ich halt nicht erwartet habe damals, dass das. Du musst nur mal das Thema Schießnachweis ansprechen. Ich hatte mal ein Kurzvideo gemacht, dass wir einen strengeren Schießnachweis brauchen. Und wir brauchen eigentlich keinen Schießnachweis, wir brauchen einen Treffnachweis. Weil du hast ja
Sehr gut.
Bundesländer, da musst du, keine Ahnung, fünfmal in den Boden schießen. Dann kriegst du bescheinigt, dass du schon mal eine Waffe abgeschossen hast. Und ja, ich könnte jetzt philosophieren, warum ich auch deswegen kein Freund von Drückjagden bin, in dem Sinne, ja, weil man da
Da können wir
einfach.
eine eigene Podcast-Folge
Da
zu
können wir eine eigene
aufnehmen.
Podcast-Folge zu machen. Ja. Ich bin ein routinierter Schütze. Das ist so das Referenzjahr für mich. In dem Jahr vor Corona habe ich mit der Flinte 8000 Schuss gemacht auf Tontauben, ja. Also ich war da schon viel draußen. Das hat sich dann mit Corona wie bei vielen so irgendwie so ein bisschen abgeflacht, aber ich war dieses Jahr auch wieder auf verschiedensten Wettkämpfen. Wir sind auch mit Gießen Mannschaftsvizemeister geworden. Also das ist schon, dass ich da viel draußen bin und viel, viel schieß. Aber selbst ich habe auf Drückjagd eine Situation, wo ich mir so denke, so, boah, das passt gerade nicht, das ist zu schnell. Das ist es nicht. Und dann lasse ich die Finger gerade. Und ja, ob das so jeder macht, weiß ich nicht.
Ja, ich bin zu 100% bei dir. Das ist einfach dieser Punkt, ne? Dieser dynamische Schuss. Das ist das Schwerste, was wir machen können.
Ja.
Und da geht es ja schon los. Egal wo, in welchem Bundesland ich einen Jagdschein mache. Ne? Es gibt Länder, die prüfen es gar nicht. Aber die, die es prüfen, da musst du 2 von 5 Treffern haben auf dem laufenden Keiler. Was ist denn das für ein Anspruch? Also,
Ja.
das ist in meinen Augen kein Anspruch. Selbst wenn so eine Sau groß ist, sollte ich das nicht machen. Und ich persönlich schieße auf einer Drückjagd oder auf einer Erntejagd und ich gehe auf extrem wenige. Ich gehe, wenn nur dahin, wo ich weiß, dass das mit rechten Dingen zugeht und ich das
Ja.
mit meinen ethisch-moralischen Werten vertreten kann. Und ich habe noch nie auf ein Stück ziehendes Wild geschossen, weil ich mir das in dieser Situation nicht zutraue. Und das, obwohl ich wahrscheinlich, und jetzt ohne arrogant zu wirken, besser schieße als 90% der anderen. Weil ich es sehr oft trainiere, weil ich auch dynamisch trainiere. Aber es wird immer eine Situation geben, und ich habe auch auf Drückjagden und Erntejagden schon was erlebt, weil wenn die richtig gemacht sind, hast du
Vertraut.
Situationen, wo
Ja.
Wild vertraut kommt, wo auch Wildschweine stehen bleiben, sich sortieren, und dann passt das für mich. Das
Genau.
heißt aber, nee, ich werde jetzt nie Jagdkönig oder sowas. Das ist auch nicht mein Anspruch, sondern da ist wieder mein Anspruch. Ich will abends in den Spiegel schauen.
Ja, das
Und
ist so, ja, 100%. Also, das ist auch richtig, wenn du das so für dich fühlst und sagst, das passt für mich nicht, dann lass es. Und auch an jetzt hier jungen Jägerinnen und Jungjäger, die hier zuhören, wenn ihr auf einer Drückjagd seid, wo euch jemand sagt, ah, warum hast du nicht geschossen? Hättest doch schießen können. Hey, das ist eure Verantwortung. Es geht mit euch nach Hause. Und wenn ihr euch dann wohlfühlt, dann lasst es einfach. Ja? Und wenn ihr da Druck gemacht bekommt, dann sagt ihr einfach, hey, das war das erste und das letzte Mal, wo ich auf dieser Drückjagd war, weil das hat nichts mit diesem Weitgerechtigkeitsgedanken zu tun, wo man sagt, ich muss Tierleid vermeiden, ja, wenn du es
ja.
dann produzierst. Gerade wenn du unter Stress bist, dann musst du ziehen, dann reißt du am Abzug, dann hast du einen Laufschuss, dann, ach, das ist
Also
alles
unschön. Und ich habe
unschön.
gerade gelogen, das tut mir leid. Ich habe schon auf
Ja.
bewegtes Wild, ich habe auch schon auf hochflüchtiges Wild geschossen. Aber dann, wenn ich gesehen habe, die hatten schon einen Treffer
Ah ja,
und
okay.
es nur noch darum ging,
Krankheit
Tierleid
zu tun.
Tierleid zu vermindern. Und da muss ich auch sagen, da waren auch schon wirklich Schüsse dabei. Ich weiß, meine erste Sau auf einer Erntejagd, ich hatte noch nicht mal einen Repetierer. Ich hatte eine Kipplaufbüchse, weil ich einfach keine andere Waffe hatte. Und mein
Ja.
Nachbarschütze hat einen Keulenschuss verpasst. Und ich habe auf sehr hohe Distanz 2 Schüsse aus dieser Kipplaufbüchse abgegeben und beide im Blattbereich. Und damals würde ich sagen, das war mehr Glück. Das ist schon ein paar Jährchen her.
Zweimal ist schon kein Glück mehr.
Ja, aber damals, also da war ich jetzt noch nicht so gut im Training, dass ich das planbar, wiederholbar wahrscheinlich ein drittes Mal abrufen könnte. Aber ich habe gerade, da kommt auch ein YouTube-Video zu raus. Ich mache ja seit kurzem auch wieder YouTube-Videos, also seit gestern. In Amerika auf eine Sau 5-mal geschossen. Auf eine bewegte. Weil der erste Schuss nicht dort war, wo er hätte sein können. Sollen, die wäre verendet gewesen nach längerem Gehen, aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, und Amerika hat man ja ganz oft einfach einen Halbautomaten in der Hand mit etwas mehr Schuss, als wir hier haben,
Ja.
dann nutze ich die auch. Aber das ist für mich dieser Punkt, wo ich sage, Tierleid zu vermindern, aber auf ein gesundes, hochflüchtiges oder generell flüchtig, da bin ich raus.
Das ist genau richtig. Also ich habe es auch letztens in einem anderen Video bemerkt, wenn ich auch im Schießkino trainiere, ja. Und die Schneise ist, glaube ich, 6 Meter. Du siehst ja nicht vor der Leinwand, dass da was kommt, ja. Und die sind so hochflüchtig. Ich würde nicht mal im Schießkino auf so eine hochflüchtige Sau schießen, weil ich einfach sage, boah, da müsste ich sie schon ganz weit hinten aufnehmen, sauber mitschwingen und dann müsste alles passen. Aber auf hochflüchtig habe ich noch nie und werde ich auch wahrscheinlich nie, weil ich einfach, wie du schon sagst, keinen wirklichen Grund sehe und das Risiko ist einfach zu hoch. da was zu versemmeln. Ich
Ja.
muss aber auch sagen, ich war letztes Jahr auf einer Drückjagd. Da sind zwei Stücke, zwei Frischlinge an mir vorbeigewechselt. Und ich war so im Training mit dem laufenden Keiler über das DJV-Wettkampfschießen, was ja jetzt für viele, oh, das ist nicht praxisnah, aber es ist zumindest so, dass es dich im Schwungverhalten, im Abzugsverhalten so verbessert, dass diese Frischlinge kamen. Ich habe den einen reingenommen, geschossen, der lag, habe repetiert, bin auf den zweiten und beide lagen innerhalb von 5 Metern, ja. Und ich habe erst im Nachhinein realisiert, boah, das war gerade total unterbewusst, was du gemacht hast. Ich habe mich nicht so konzentriert von wegen, oh, jetzt muss ich da
Ja.
hinhalten, da muss ich das machen, sondern es war intuitiv und es war
Ja.
nur, weil ich im Training war. Deswegen ist es so für mich essentiell für einen guten Jäger. Einen guten Jäger macht noch viel mehr aus, als nur schießen zu können, aber es ist ein Element davon, eben zu trainieren, ja.
Interessanter Aspekt auf jeden Fall, den du da ansprichst. Und kann ich verstehen, warum dich das auf jeden Fall beeinflusst. Ich würde sagen, wir gehen mal in den nächsten Themenblock. Ethik und Verantwortung in der Jagd. Wir haben ja, Jagen ist für viele eine Passion, für manche eine Verantwortung oder auch für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Also, die Jagd ist schon ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie ist jetzt aber nicht der krasseste Mittelpunkt und alles dreht sich um die Jagd. Also, ich habe noch viele andere Dinge, die ich in meinem Leben mache, wo man so gar nicht weiß. Und ich bin jetzt keiner, der mit grüner Unterhose ins Bett geht, ja, und dann morgens schon wieder das grüne Hemd anzieht, ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon eine Leidenschaft, etwas, was man sehr gerne macht. Und ich merke das auch gerade. Wir hatten jetzt letztes Jahr ASP-bedingt fast ein Jahr Jagdverbot auf Sauen, ja. Und für mich ist die Sauenjagd das Spannendste, was es gibt, ja. Und da habe ich dann schon gemerkt, das fehlt mir so ein bisschen. Dann fährst du so, siehst du, der Mond ist gut, die Wolkendecke, es ist so leichter Regen, denkst du, Mann, heute wäre eigentlich richtig gut, auf die Jagd zu gehen, aber du darfst nicht. Und da merkst du so, das ist schon so eine Leidenschaft, so eine Passion, wo du gerne durchführst. Auf der anderen Seite ist Jagd auch immer Verantwortung. Immer. Ja, da könnte ich jetzt so viele vielfältige Beispiele nennen. Ja, ob es jetzt die Nidia-Wildhege durch die Fallenjagd ist, ob es der Anruf von der Polizei ist, wenn du abends einen Film guckst und dir sagt, hier, wir haben einen Wildunfall, sie müssen vorbeikommen. Dann musst du Verantwortung tragen, musst ins Revier fahren, musst das Stück erlösen. Ja. Oder allgemein das Thema, was wir gerade hatten mit dem Schießtraining, ja. Die Rehkitzrettung, Maisacker einzäunen, das sind Sachen, das ist eine Verantwortung, die wir haben, weil wir gesagt haben, wir committen uns jetzt mit diesem Thema, wir sind jetzt dabei, wir sind Teil der Reviergemeinschaft. Da kannst du nicht sagen, hey Leute, ich würde das mit der Sauenjagd übernehmen und macht ihr das bitte mit der Rehkitzrettung
Aber
und
killt für mich,
Maisacker.
ja.
Ja, aber genau. Also, das ist schon eine krasse Verantwortung. Und ein Thema, was ich ja auch immer sehr stark thematisiere auf Social Media und wo ich absolut nicht nachvollziehen kann, wie man das machen kann, weil da muss man charakterlich schon irgendwie
Ich weiß zu 100%, was kommt.
grenzwertig unterwegs sein. Und zwar, das ist, wenn Jäger Haupt- oder Trägerschüsse antragen, ja. Weil ich sag's mal so, ich würde mich als routinierten Schützen bezeichnen. Aber auch ich habe eine gewisse Schützenstreuung. Das ist genau aus den besagten Gründen zu Anfang des Podcasts. Du hast nicht immer die perfekte Auflage. Und wenn aus einem möglichen Streukreis von 2 Zentimetern ein Streukreis von 6 Zentimetern wird, dann ist es bei einem Bereich wie dem Hauptschuss mit einem Gehirn, was so groß ist wie ein Hühnerei, schon vielleicht der Unterkiefer, der weggeschossen ist, eine nicht tödliche Be Verletzung, die eben wochenlange Qual nach sich zieht, eine Nachsuche, die wahrscheinlich im Nirvana endet, ja, und auch natürlich ein Rufverlust, ein Reputationsverlust der Jagd nach sich führt, wenn dann wieder irgendeine Gassi gehende Dame, ja, das Unterkiefer fehlende Wildschwein filmt und in der örtlichen Facebook-Gruppe postet, dann ist es natürlich schlecht. Und dieses
Und
Thema ist Verantwortung, ja.
ganz, ganz wichtiger Punkt, wir haben aktuell nämlich so eine Sau, die
Ja.
sich rumtreibt. Ich meine, wir können jetzt nicht zu 100% wissen, was los ist. Die hat eine Jungjägerin von mir bei der Erntejagd gesehen, hat das gefilmt, weil nicht bei uns, wusste nicht, was sie machen soll, was
Warte
ich auch
mal,
niemanden.
jetzt klopft es gerade bei mir in der Wohnungstür. Ich weiß auch, wer es ist.
Kein
Der
Problem.
Niederleger. Ich bin gleich da. Hat er jetzt gesagt?
Kurze Pause wegen verletzten Vogel.
Ja, da haben Nachbarskinder geklingelt, haben gemeint, was machen wir mit dem verletzten Vogel? Deswegen mussten wir unterbrechen.
Das ist in Ordnung. Genau, wir waren bei dem Kopfschussthema, beziehungsweise Hauptschussthema. Ich
Ja.
hatte kurz angesprochen, dass wir da gerade was im Revier haben, beziehungsweise, ich sag mal, in mehreren Revieren, Sichtungen.
Ja.
Wissen wir es natürlich nicht, kann auch ein unglücklicher Autounfall oder so gewesen sein, ne? Aber wenn es halt ein Hauptschuss war und wie du halt sagst, ne, so ein Video, und es gibt ein Video,
Ja.
das, wenn sich verbreitet, das gelangt in falsche Hände. Und ich habe dir das Video gerade gesagt und du hast auch gesagt, das ist eine Riesensau.
Ja.
Hast du eine Riesentrefferfläche. Warum entscheide ich mich für das Hühnerei? Und da ist wieder der Punkt, ob ich jetzt präzise auf den Schießstand schieße, weil da ich auf meinem Stuhl sitze, alle Arme auflegen kann, wie es mir passt. Bestenfalls habe ich noch eine Auflage, wo die Waffe eingespannt wird, wie auch immer.
Ja.
Und auf 100 Meter was sich nicht bewegt. Und die Bewegungen, es gibt ja auch Leute, habe ich gehört, die nicht nur auf Sauenhauptschüsse antragen, sondern auch auf anderes Wild. Und da habe ich ja noch eine ganz andere, ich denke es mir jedes Mal, die machen das Haupt runter, Haupt hoch, die gucken links, die gucken rechts. Da habe ich ja eine Unruhe drin.
Ja.
Und was ich ja auch nicht vergessen darf, ist ja, ich meine, auf 100 Meter handelt sich um Millisekundenbereiche. Aber so eine Kugel, die fliegt halt auch. Die muss ja erstmal Strecke machen. Und in der Zeit, wo die den Lauf verlässt, bis sie ans Ziel ankommt, ist halt die Zeit nicht null. Ne?
Das ist in allen, also es gibt kein Argument, also ach stopp. Bei der regulären Jagdauslegung gibt es kein Argument. Bei der Fallenjagd, wenn ich den Waschbär in dem Abfangkorb habe, dann schieße ich auch aufs Haupt. Dann ist Risiko aber kontrollierbar. Der wird dann nicht ausbrechen und wird auf einmal flüchten, sondern der ist dann da drin. Im Zweifelsfall schieße ich nach. Ja? Dasselbe Thema gilt beim Nachschuss. Ja? Wenn ich nachschießen muss, dann schieße ich einfach drauf, sage ich mal, dass das Stück einfach schnell verendet. Dritte Thema ist für mich das Thema Nachsuche. Ja, wenn die Sau den Nachsucheführer annimmt, ja, dann wird er nicht sagen, dreh dich mal kurz um, ich will dir aufs Blatt schießen. Dann wird halt eben aufs Haupt geschossen. Das ist ja ganz normal. Aber eben dieses Thema bei der regulären Jagdausübung ist für mich ein No-Go. Und ich habe da, das ist jetzt glaube ich schon auch 1, 2 Jahre her, mal ein Video zugemacht. Würdest du für 5.000 Euro und so, und dann war die Thematik, ich stelle am Anfang des Videos eine Frage, würdest du für 5.000 Euro irgendwo auf der Wiese auf ein Hühnerei schießen, du weißt nicht, wie weit es ist. Ist es 70 Meter, ist es 100 Meter, ist es 120 Meter? Und würdest dafür 5.000 Euro riskieren? Du verlierst 5.000 Euro, wenn du es nicht triffst, ja? Und das ist ja genau das, du wackelst, du hast Schützenstreuung. Jetzt bewegt sich das Ei in diesem Fall nicht, ja? Aber du weißt doch nicht, bin ich jetzt auf 60 Meter vielleicht, bin ich auf
Eigentlich müsste
90
man das
Meter?
so an eine Schnur hängen,
Ja,
ne?
genau.
So eine Schnur, noch ein bisschen Wind.
Das kann, also. Das ist ja auch der Witz an der Sache. Viele Leute denken, wenn sie den Hauptschuss erfolgreich anbringen, ja, dass sie gut getroffen haben. Aber in der Regel treffen die selbst nicht mal das Gehirn, sondern die zertrümmern dann da irgendwas, haben dann irgendwie nur Glück, ja.
Die können froh sein, dass ein Wundkanal ist, ja.
Ja, und das ist so ein Thema. Also, ich kann es nicht verstehen. Das ist für mich, ist es persönliche Gier, ja. Man will da die 2 Kilo Wildbret retten, ja. Ich schmeiße manchmal ganze Schulterblätter weg, weil die eingeblutet sind, ja. Aber das hört sich jetzt blöd an, das ist mir aber egal, ja. Das Tier wird trotzdem sinnvoll verwertet, es hatte einen schnellen Tod. Und warum soll ich denn jetzt, was kriegst du denn für 1 Kilo Wildbret, ja? Angenommen, du hättest jetzt, keine Ahnung, Preis von 6 Euro und verlierst da, keine Ahnung, 10 Kilo Fleisch, ja? Dann sind es 60 Euro. Wow. Ist das jetzt, bist du so existenzbedroht in deiner Jagd, ja, dass du jeden Cent zusammenkratzen musst und die Werte der Weitgerechtigkeit niedriger wertest als deine finanzielle Geldgier? Also ich habe da eine re relativ strenge Meinung zu, ja, weil ich einfach keinen Grund sehe. Das ist, ja, ich weiß es nicht. Also das hat, vor allen Dingen, der Witz ist ja auch, das kann dir ja jeder Metzger sagen, wenn du aufs Haupt schießt, dann ist das Tier, wenn du gut triffst, hirntot. Ja, aber du blutest nicht so stark. Das Stück schweißt nicht aus wie beim Herz, beziehungsweise beim Lungen- oder beim Lebertreffer. Ja? Bei dem Video, was ich heute hochgeladen habe, da schießt der Schweiß raus aus dem Wildkörper und das ist danach eine bessere Fleischqualität. Ja? Weil wenn du das Blut im Fleisch hast, dann hast du Bakterienhärte. Ja? Also ich kann es alles nicht nachvollziehen. Und das nochmal zum Kern deiner Frage, Thema Verantwortung. Ja? Lastet euch sowas nicht aufs Gewissen. Schießt sauber auf da, wo wir es alle gelernt haben, auf die Kammer, auf das Schulterblatt und dann ist alles in Ordnung. Dann habt ihr euch auch nichts vorzuwerfen. Und wenn es da mal 3 Zentimeter weiter rechts ist oder 4 Zentimeter weiter links oben, mein Gott, das Stück liegt dann.
Ja, ich sage auch immer, der beste Schuss ist, der sofort tödlich ist. Klar kann ich mir danach Gedanken machen und mir denken, oh, der war jetzt aber schon ganz schön weit unten oder auch weiter
Ja.
rechts hätte er nicht sein dürfen. Ja, dann nehme ich das fürs nächste Mal mit. Schau, dass ich den Schuss mit mehr Puffer antrage. Dieser Punkt Lifelong Learning, ne?
Ja.
Ja, denk gut zu sein, hört auf, besser zu werden. Ne? Aber für den Schuss, der tödliche Schuss, der ist der beste Schuss in dieser Situation.
Genau, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dieses, also diese Gedanken, wo man vielleicht auch manchmal aus den Hollywood-Filmen kennt, ja, dieses und die Person oder das Stück ist sofort tot. Das ist alles Quatsch. Also, wenn du ein Tier selbst dort, wo es die tödliche Region ist, triffst, die leben noch kurz, ja. Das ist doch ganz normal. Wo soll denn das Leben auf einmal rausfliegen, ja? Es sei denn, du bist halt sofort hirntot. Aber der Hirntod setzt ja erst durch den Blutverlust im Körper ein, ja. Und deswegen ist immer noch ein bisschen Zeit, aber es ist eben nicht die Zeit wie bei deinem schlechten Schuss oder Nachsuche.
Ja, bei kein Unterkiefer und wochenlang infektiös verhungern.
Schmerzen war.
Ja. Nächste Frage schließt sich da schön an. Wir haben schon einen Grundsatz gehört, aber gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Boah. Schwierig, so jetzt eine rauszudeuten. Also, ich sage immer, Erfahrung kommt von Erfahren, ja. Und das heißt, wenn du viele Situationen erlebt hast, auch negative Situationen, das willst du natürlich nicht wiederholen. Und was wir zum Beispiel bei uns als Grundsatz haben, wenn wir eine Rotte anpirschen, wir pirschen lieber ein paar Meter näher ran, mit dem Risiko, dass er halt uns bemerken und abspringen, als dass wir sagen, boah, hier kommen 120 Meter, wir schießen jetzt einfach und das klappt schon. Ja? Also das ist so vielleicht so eine Verhaltensregel, die wir haben. Dass wir einfach sagen, hey Leute, wir gehen so nah ran, dass es für uns passt, dass wir uns gut fühlen, dass wir merken, okay, wir haben jetzt genug. Das Schwenken ist alles schön auf dem Zielbereich. Und das ist auf jeden Fall so ein Thema, wo ich sage, das sind so ist eine der
Ja.
Verhaltensrichtlinien. Und grundsätzlich natürlich auch die Art und Weise, wie du jagst. Ja. Jetzt habe ich zufällig bei den letzten zwei YouTube-Videos nicht das kleinste Stück erlegt, ja. Aber dass man auch wirklich sauber anspricht, dass man guckt, was habe ich da vor mir? Und auch keine Themen wie ich erlege die Leitbach oder so. Das kann ich auch
Ja.
nicht nachvollziehen. Also man sollte sich schon an diese Dinge halten, die man da auch gelernt hat und nicht irgendwelche anderen dunklen Wege beschreiten. Also ich mache es tatsächlich so, ich mache es alleine schon wegen den Bergen so, ja, dass ich tendenziell eher lieber die kleinen Frischlinge erlege, ja, dass ich dann nicht wieder unter der Woche, wenn ich alleine bin, da die 100 Kilo Sau über den Acker ziehen muss. Also solche Situationen habe ich wirklich schon erlebt, wo ich mir dachte, so, mein Gott, warum gebe ich mir das, ja? Das ist ja nicht nur das Bergen, das ist dann auch das, wie kriege ich es auf den Wildträger? Also ich habe da mal eine Sau gehabt, die habe ich fast in so einem Ringergriff da umarmt und habe die da irgendwie wie so ein Squat da auf den,
Ja.
also es war brutal.
Ja.
Aber gut, deshalb bin ich abgeschweift. Ich versuche immer schon Frischlinge zu erlegen, weil 75% der Jahresstrecke sollen ja im Frischlingsbereich liegen und deswegen, wenn ich die Auswahl habe, ich hatte jetzt die letzte Rotte, die ich beschossen hatte, da hatte ich eine Leitbache, das hast du klar erkannt. Ich hatte zwei, drei stärkere Stücke. Im Nachhinein wusste ich, die hatten so um die 21, 22 Monate von der Zahnentwicklung. Also die waren noch nicht ganz fertig mit der Zahnentwicklung. Und dann waren halt ein paar Frischlinge dabei. Und das war auch eigentlich passend jetzt zu deiner Frage. Da waren Frischlinge dabei, die waren deutlich kleiner. Also mit deutlich kleiner meine ich so bestimmt 15 Kilo schwächer. Ich habe mich aber dennoch für eins der größeren Stücke entschieden. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich einfach gemerkt habe, ich hatte saumäßiges Jagdfieber. Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe es in letzter Zeit wieder deutlich stärker, als ich es eine Zeit lang hatte. Aber ich habe mich dann eben entschieden, ich nehme lieber das etwas größere Stück, was jetzt nicht führend ist und keine Leitbache, aber was am nächsten zu mir steht und einen größtmöglichen Trefferfläche darbietet. Als dass ich jetzt versuche, den Frischling, der 20 Meter weiter steht, auch Freistand, aber wo ich gemerkt habe, boah, irgendwie, das passt mir gerade nicht. Und das sind so Regeln einfach.
Ja.
Guck schon, dass du gewisse Prinzipien einhältst, aber sei auch nicht davon abgeneigt, diese Prinzipien jetzt ein bisschen zu modifizieren. Also nicht, dass ich jetzt sage, ach komm, ich habe jetzt keinen Bock zu laufen, ich schieße jetzt nochmal auf 120 Meter, sondern eben genau wie ich es gerade beschrieben habe. Ich merke gerade, ich fühle mich nicht wohl, ich bin nicht so 100% auf der Höhe. Und bei der Schwarzwildjagd ist es ja nicht wie bei der Rehwildjagd, wo ich sage, boah, heute klappt es halt, ich setze mich morgen wieder hin, der ist ja standorttreu, der kommt wieder. Bei den Sauen ist es halt so ein bisschen, da musst du dann
Schwieriger.
umsetzen. Ja.
Ja. Super, super, super interessanter Aspekt und finde ich schön beschrieben auch, ne? Und da wieder der Punkt. Na, du gehst viel raus, du gehst viel jagen. Mittlerweile haben wir ja auch einfach extrem gute Technik, um ansprechen zu können, um auch selektieren zu können. Na, und auch Rottenstrukturen. Also ich kenne es bei mir im Revier. Ich meine, ich habe ein relativ großes Revier, aber ich kenne meine Rotten. Also ich weiß, also das ist auch total schön, wenn man sich da mit den anderen Jägern unterhält und sagt, hey, da ist die Rotte mit den drei Bachen, da drüben sind die, eine Rotte heißt die drei kleinen Schweinchen, ja, die drei kleinen Schweinchen waren jetzt wieder dort und sowas. Und ja, da zu selektieren und ich meine, ja, Schwarzwild macht Schaden und Schwarzwild kann unangenehm sein, hat Krankheitsgefahren, Krankheitsrisiken, aber trotzdem sind es Tiere, die würdevoll bejagt werden. Und
100%.
da finde ich das total schön beschrieben, ne? Und wenn es mir hilft, sicherer zu sein und ich bewege mich in der linken und rechten Grenze der Weitgerechtigkeit, so warum nicht so handeln wie du, ne? Und am Ende des Tages bist ja wieder du selbst für deinen Schuss verantwortlich und musst selbst damit leben können.
Ja, genau. Das ist auch interessant, was du sagst, weil viele vergessen das manchmal. Ich bin großer Fan von der Nachtjagd und ich bin großer Fan von Wärmebildvorsatztechnik, von Wärmebildspottern. Also es macht, das wäre wieder eine eigene Folge für einen Podcast, aber das macht dich einfach, du bringst bessere Schüsse an, du verwechselst kein Vorn und Hinten mehr, du kannst sauber ansprechen, du kannst Videoaufnahmen tätigen, falls dann doch mal eine Nachsuche passiert, um den Nachsucheführer zu zeigen, pass auf, so und so ist die Situation gewesen, das war das Stück, dort ist es hingeflüchtet, vielleicht erkennen wir sogar den Einschuss, ja, wenn du ein gutes Gerät hast, bei meinem Nocpix Mate H50R habe ich das jetzt wunderbar erkannt, du hast wirklich so einen hellen Punkt am Einschuss, ja, und das war einfach super und das ist eine super Unterstützung und da muss man einfach, muss man, wie soll ich sagen, sich nicht verstecken, wenn man sowas nutzt. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt keine negative Sache.
Ja, und ganz wichtiger Punkt, den ich finde, man stört weniger in der Natur.
Ja, das ist so. Ich habe da mal letztes Jahr im Mai, glaube ich, in der DOZ einen Bericht zugeschrieben, dass die Pirsch weniger beunruhigt als der Ansitz. Und das ist da natürlich schon ein Trigger-Thema. Dann sagt der eine, ja, das ist aber nicht so. Du darfst dann
Totale.
da durch die Weltgeschichte rum, ja. Aber je nach Revier kann ich zum Beispiel ganz viele Hotspots von der regulären Straße aus abscannen, ja. Und wenn ich mit meinem Auto auf der Straße fahre und ich steige mal kurz aus und ich glase ab mit der Wärmebildkamera, das interessiert im wahrsten Sinne des Wortes keine Sau, ja. Und wenn ich aber in die 200 Meter entfernte Kanzel gehe, dann auf dem Weg des Anwegs oder des Aufbaumens, ja, bekomme ich vielleicht schon die ersten drei Rehe mit. Die springen dann ab und schrecken, ja. Dann ist der Fuchs da, der sich denkt, was ist denn da? Und da hast du schon mal Unruhe reingebracht. Dann bringst du Witterung ins Revier, ja. Nur, dass du da sitzt. Und das beunruhigt meiner Meinung nach mehr als wirklich die Pirsch, so wie ich sie ausübe, ja. Wo ich von ganz regulären Wohngebieten oder Autoparkplätzen an der Straße kurz abglase und dann entscheide, oh, jetzt rentiert sich's aber wirklich, weil da ist die Rotte, jetzt pirsche ich sie an und dann ist die Beunruhigung auf ein Minimum reduziert. Und gewisse Beunruhigung hast du immer, spätestens wenn du schießt, ja, sind die anderen Stücke, die nicht beschossen wurden, beunruhigt. Aber es ist definitiv eine bessere und ruhigere Art, ja.
Bin ich zu 100% bei dir. Ich verstehe die Kritik daran. Ich verstehe aber auch dein Argument. Wir hatten gestern Nacht tatsächlich so eine Situation. Wir machen seit sage und schreibe 23 Nächten mittlerweile an einem Maisfeld Wache. Also wirklich
Okay.
jede Nacht sitzen da Leute, beziehungsweise stellen sich an, weil wenn der Wind steht, kannst du da auf keine Kanzel. Wir haben aber eine relativ große Kreuzung. Und gestern war der Wind auch wirklich beschissen für alles, also wirklich beschissen für alles. Es stürmt und es drehte die ganze Zeit. Und wir saßen im Auto, es war nämlich auch noch kalt, und haben auf dieses Maisfeld geschaut. Und es kam eine Rotte vom Nachbarn rüber, aber wir konnten nichts machen in dem Moment. Na, okay, wären wir auf einer Kanzel gewesen, hätten Fenster gehabt, weil aus dem Auto schießt man nicht.
Ja.
Sähe es anders aus in dem Moment, aber wir konnten nicht, weil die anderen auch gefragt haben, ich hatte meine Jungjäger plus mein Jungjäger dabei. Ja, was machen wir jetzt? Ich sagte, Leute, wir können nichts machen. Wir sitzen hier im wahrsten Sinne des Wortes fest. Weil wenn wir jetzt aussteigen, merken die, wir sind kein Auto mehr, sondern wahrscheinlich ein Jäger und dann sind
Wie nah
die
waren die? Wie nah?
nicht nah, aber die kamen, gespottet habe ich sie so auf 500 Meter, da kamen sie aus einem Waldstück raus, beim Nachbarn aber, sind dann rüber zu mir und quasi mit, so, dass sie auf der Seite natürlich waren, wo der Wind hingezogen ist, sind sie langgezogen.
Ja, das ist
Ich sage,
immer
ich.
unbedingt. Also zwei Sachen, die mir da auch spontan einfallen. Wenn der Wind kreuz und quer ist, wenn er dreht, wenn es stürmisch ist, hat der Wind meiner Erfahrung nach gar nicht so den Einfluss, wie wenn er kontinuierlich von einer Seite bläst. Ja? Also ich habe das schon bemerkt, dass ich doch sehr oft sehr nah rankomme, wenn es wirklich so ist, dass du denkst, ah, Mist, jetzt kommt er mir direkt in den Nacken, auf einmal kommt er von vorne und du weißt irgendwann gar nicht mehr, von wo kommt dann jetzt. Ja? Also das ist schon so. Und wir hatten tatsächlich mal den Fall, dass wir gefahren sind im Revier und wir haben dann, das war ohne Witz, das ist jetzt nicht gelogen, in 20 oder 30 Meter Entfernung haben wir eine Rotte gesehen. Und ich bin dann innerhalb von, ich habe wahrscheinlich 4 oder 5 Minuten gebraucht, bis ich aus diesem Auto raus war, weil ich halt in Zeitlupe ausgestiegen bin. Aber wir konnten wirklich, ich konnte raus aus dem Auto und habe es wirklich geschafft, eine zu erlegen.
Sehr geil.
Also, damit will ich nur sagen, wenn es nochmal passiert, so eine Situation, versucht es einfach. Ja, geht
Ja,
einfach raus.
ich bin da halt im Thema, ich will sie nicht verschrecken. dementsprechend haben wir sie wunderbar beobachten können.
Ja.
Aber die waren von irgendwas anderem schon sehr beunruhigt. Na, das gerade, also kenne ich bei mir, wenn der Mond stark ist, wenn es dann noch ein bisschen stürmisch ist, die kommen auf die Freifläche und die rennen aus Prinzip, habe ich manchmal das Gefühl. Nur weil es hell ist. Das war so
Ja.
der Punkt, wo wir gesagt haben, komm.
Der Mond ist ja auch momentan wieder ein bisschen, ist ja immer noch heller jetzt wieder, gell? Deswegen, ja.
Es ist
Na
brutal
gut.
hell draußen. Aber egal, wir machen mit den
Genau.
Fragen weiter.
Ich denke mir auch, ja.
Nächster Punkt bzw. Block, Herausforderungen, Extremsituationen. Was war für dich die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Also ich habe eine sehr hohe Stresstoleranz durch verschiedenste Dinge, die mir in meinem Leben schon passiert sind. Also mich bringt so schnell wirklich nichts aus dem Konzept, ja. Und gut, Thema Nachsuche hatten wir jetzt schon ein paar Mal besprochen. Das ist natürlich immer eine Herausforderung. Aber wenn ich jetzt einen Augenblick rausdeuten müsste, der herausfordernd war, dann als ich damals blindlings irgendwo einfach eine Kastenfalle aufgestellt habe und merkwürdigerweise plötzlich ein Waschbär da drin war, ja. Und ich dachte mir dann so, ich gucke dann so rein, musst du ja am Tag kontrollieren, die Falle. Ich fahre da hin, gucke so rein und denke mir, Scheiße, da ist ja wirklich einer drin. Ja. Und dann fange schon so die herausfordernde Stimmung an, ja. Und ich habe den dann in den Abfangkorb, ja, mit meiner Kurzwaffe. Und jeder Fallenjäger, der schon mal diese Situation erlebt hat, der weiß, so ein Waschbär, der sieht ja eigentlich ganz süß aus und der guckt einen dann so an, so was passiert denn jetzt? Und du musst dann die Entscheidung treffen, beziehungsweise die hast du eigentlich schon entschieden, als du damals die Falle aufgestellt hast, den jetzt eben zu erlegen, ja. Und in diesem Augenblick habe ich kurz überlegt, so, hey, soll ich den einfach wieder freilassen, Mann? Ja. Also ich habe irgendwie so keinen Bock darauf gehabt, das zu machen, ja. Hab
Verstehe
dann
ich.
aber für mich reflektiert, so, okay, warum mache ich das? Warum machen wir Jäger das? Warum bejagen wir die? Und dann war natürlich wieder gleich klar, okay, ist eine invasive Art, die hat einen großen Einfluss, ja, auf Reptilien, auf Gelege, auf Kleinwild, ja. Und da war dann für mich klar, ich muss es jetzt machen. Und ich habe es dann gemacht, ja, aber meine Hand, die ging danach so, ja. Also ich habe gezittert, ich habe wirklich gedacht, boah, ich mache das nie wieder, ja. Und natürlich habe ich jetzt schon etliche Male nochmal gemacht, ja, weil ich habe das mal in einem Video gesagt, es wird nicht einfacher, man wird aber routinierter, ja. Damit meine ich nicht, dass ich irgendwie abstumpfe oder so, aber ich sag mal so, ich kenne die Abläufe mittlerweile. Okay, ich gucke rein, aha, Waschbär, Abfangkorb, ich mache die eine Seite auf, ich schiebe den Schieber durch, ich trage den Waschbär 20 Meter von der Falle weg, um diese Fallenregion nicht zu verwittern. Ich spanne den Hahn meines Revolvers, ich warte, bis der in eine bestimmte Ecke kommt, schieße dann natürlich ins Haupt, ja, und weiß dann, wie ist der Ablauf. Das heißt, ich habe eine Routine in der Sache, das heißt aber nicht, dass ich irgendwie abgestumpft bin oder dass es mir irgendwie
Nicht
egal
nahe geht, ja.
nicht nahe geht. Ja. Also ich versuche immer, das zu machen. Und ich habe auch einen Jagdkollegen jetzt, mit dem ich seit diesem Jahr die Fallenjagd ausübe. Das ist immer ganz praktisch, dass ich nicht immer der Einzige bin, der dann zur Kontrolle fahren muss. Und er war letztens auch. Ich habe gesagt, komm, heute da, machst du es mal, ja. Heute darfst du mal erlegen. Und er hatte genau dasselbe beschrieben. Also es war auch für ihn sehr, sehr aufregend, ja. Aber er hat auch gesagt, ich war froh, dass du dabei warst, ja, dass du mir erklärt hast, wie das abzulaufen hat und so. Und das war auf jeden Fall, ja, das war schon, das war ein Thema, wo ich sage, also Extremsituationen wäre jetzt keine Ahnung, wenn ich mir aus Versehen ins Bein schieße und mit da irgendwie ins Auto schleppe, das wäre so eine Extremsituation. Aber das war schon, das war eine Herausforderung.
Herausforderung, ja,
Und
verstehe ich.
das zeigt auch wieder das, was wir vorher besprochen hatten, dass wir einfach keinen Spaß am Töten haben, dass wir nicht sagen, boah, geil, jetzt kann ich da so einen Waschbär erschießen, ja, sondern eben, dass man das als nicht das, was uns vorgeworfen wird, als wir haben Spaß daran, sondern eher als, boah, ich will es jetzt nicht machen.
Das ist was, gerade Waschbären. Waschbären sind meine Endgegner.
Die sind schusshart.
Also
Also.
nicht, weil sie schusshart sind, sondern aufgrund, sie haben ihre Händchen, sie sind possierlich, sie schauen dich an, wie, oh, was passiert dir jetzt? Das ist wirklich meine persönliche Hölle,
Ja, ist
weil
so.
ich liebe Tiere und der arme Waschbär kann nichts dafür, dass er invasiv hier lebt.
Ja.
Na, er ist im wahrsten Sinne des Wortes zur falschen Stelle am falschen Ort.
Seine
Und
Beutetiere auch.
ja.
Genau.
So, und das ist sowas. Boah, nee, es macht keinen Spaß. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes scheiße.
Ja.
Also, mir geht's da, also ich
Keine
verstehe, dass du
schöne
es
Arbeit.
herausforderst. Ich bin froh, wir haben nicht sehr viele Waschbären hier in der Region, aber das ist eine Frage der Zeit.
Die hatten wir früher auch nicht. Da vorne steht ein Ganzkörperpräparat von dem ersten Waschbär, der jemals in diesem Revier erlegt wurde. Was eben der Waschbär aus meiner Geschichte gerade war. Den habe ich tatsächlich als Ganzkörperpräparat machen lassen, weil ich einfach sagte, es war was Besonderes. Und das war auch ein einschneidendes Erlebnis, ja. Also wie du es gerade gesagt hast, Extremsituation herausfordernd. Den habe ich dann damals präparieren lassen. Ich bin jetzt nicht so der Jäger, der hier überall die Trophäen hängen haben will, ja, so. Aber das war schon, wo ich gesagt habe, das ist auch so eine Form der Wertschätzung, dass man das auch nicht vergisst.
Ja,
Das Lustige war, als ich
definitiv.
das Ganzkörperpräparat dann hatte, frisch von der Präparatorin, schöne Grüße an die Maria, wo ich dann die ersten Male da, keine Ahnung, nachts aufgewacht bin, auf die Toilette musste, dann bin ich so da lang gelaufen, auf einmal, was ist denn das, ja? So kurz erschrocken, so weil da so auf einmal so ein Tier steht, ja. Aber gut, war so eine Nebengeschichte.
Wenigstens jagt er dir im Nachhinein noch ein paar Schrecken ein.
Ja,
Ne?
genau, richtig.
generell, wie sieht es bei dir aus? Du hast schon ein paar Sachen in die Richtung beantwortet, aber wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Fehler sind wichtig. Wir haben so ein bisschen ein Problem bei uns in unserer Gesellschaft, in unserem Schulsystem, dass Fehler immer als was Böses dargestellt werden. Und Fehler sollte man bloß vermeiden. Was viele Leute aber überhaupt nicht mehr wissen, Fehler sind eigentlich oder entstehen meistens außerhalb der Komfortzone, da, wo die Weiterentwicklung, die persönliche Weiterentwicklung stattfindet. Das heißt, wenn wir damals, als wir versucht haben, laufen zu lernen, nach dem dritten Mal hinfallen gesagt hätten, ah, jetzt habe ich schon drei Fehler gemacht, ich lasse es lieber, dann würden wir jetzt zur Jagd krabbeln, weil wir nicht laufen können. Ja? Und deswegen sind Fehler grundsätzlich im Kern der Sache erstmal was Gutes, weil man Fehler nur macht, wenn man sich versucht, persönlich weiterzuentwickeln. Ja? Der Jagdschüler, der das erste Mal den laufenden Keiler schießt, der schießt 5 von 5 Schüssen daneben und denkt sich, Mist, ich bestehe nie die Prüfung. Aber dadurch, dass er diese Fehler, die er macht, das zu schnelle Abzug zu ziehen, ja, das fehlerhafte Mitschwingen, das, keine Ahnung, sinusförmige Mitschwingen, irgendwann rauskriegt, weil er dran arbeitet und dann eben trifft, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass man einfach die Fehler aufarbeiten muss. Man muss nachdenken, was habe ich jetzt falsch gemacht, um sie dann auch langfristig abzustellen. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
Dann
Was war?
Druck.
Druck. Unter Druck entstehen Diamanten. Ja, Druck, wie gesagt, ich hatte es auch schon im Laufe des Podcasts einmal kurz angesprochen. Ihr seid nur euch selbst verpflichtet, ja. Ich bin nur mir selbst verpflichtet. Wenn mir jemand sagt, du musst schießen, schieß, und ich sage, ich fühle mich gerade nicht wohl, dann schieße ich nicht, ja. Mir hat keiner was zu sagen. Und
Weil auf der anderen Seite, wenn du dann schießt und es passiert ein Fehler, ist es
warum
für die
hast du denn
Person, die
geschossen?
dich, genau, warum hast du geschossen? Ja.
Ja, ansonsten, wann entsteht denn Druck? Mein erster Rehbock, den ich erlegt habe, da bin ich mit dem Sohn vom Pächter. Wir waren einige Male zum Ansitz. Er hat gesagt: Christian, ich begleite dich. Da bin ich ihm auch noch sehr dankbar. Also, es war wirklich total korrekt, wie ich da behandelt wurde. Wir waren zusammen mehrfach auf dem Ansitz, bis er dann nach ein paar Tagen gesagt hat: ah, jetzt ist der Mai schon etwas fortgeschritten. Hättest du was dagegen, wenn du heute mal allein auf den Ansitz gehst? Ja, und ich setze mich auch irgendwo hin. Da habe ich gesagt: hey, kein Thema, ich kann es ja absolut nachvollziehen. Ja, und genau an dem Tag kommt dann der Rehbock angewechselt, ja, und ich war dann nicht so sicher, kann ich den jetzt erlegen oder kann ich den nicht erlegen? Und ich habe dann natürlich hier WhatsApp-Seelsorge mit ihm betrieben, so, also pass auf, der sieht so und so aus. In dem Revier hattest du null Empfang, sonst hätte ich natürlich ein Bild geschickt, aber habe dann so beschrieben, ein Gabler, ja, und so und so und so. Und dann hat er nur geschrieben, wenn es ein Jährling ist, ist er nicht frei, wenn es ein älteres Stück ist, ist er frei. Ja, und ich habe unerfahren, du hast gerade den Jagdschein, ja, mein Gott, ja, woher soll ich jetzt perfekt ansprechen können? Ich habe jetzt manchmal nach Jahren überlege ich noch, ist es jetzt, wie alt ist der jetzt? Ja, also man hat es immer noch nicht so, ich bin jetzt auch jetzt der prädestinierte Rehwildjäger, aber was ich damit sagen wollte ist, ich war da nicht sicher, ist es jetzt ein Jährling, ist es ein älterer Bock? Ich war
Ja.
einfach unerfahren, ja. Und was ist dann entstanden? Druck. Und der
Ja.
Druck ist natürlich entstanden, weil ich die Situation nicht souverän überblicken konnte. Ich wollte natürlich nicht bei meinem ersten Abschuss direkt einen Fehlabschuss machen, konnte jetzt auch nicht verifizieren, passte jetzt in die Beschreibung und habe dann ja, überlegt und habe dann angesprochen, habe gedacht, ja, der Träger ist eigentlich schon ziemlich stark und er trägt ihn eher
Waagrecht.
waagrecht, genau, das Wort ist mir gerade entfallen, also was ja eigentlich schon so ein Zeichen ist für einen etwas älteren Bock und habe mich dann für den Schuss entschieden, ja. So, dann kam das nächste. Ich schieß und der steht da, als wäre nichts passiert. Und ich dachte so, hä? Und habe dann so geguckt und habe gesehen, ich habe aber den Einschuss erkannt. Du konntest den Einschuss erkennen. Und der Bock ist dann weitergezogen, so 20 Meter, richtig vertraut, ganz langsam. Und dann hast du auf einmal gemerkt, wie der Kreislauf zusammenbricht und der Bock lag. Und da habe ich natürlich gezittert. Erstmal so, boah, war das jetzt ein Fehlabschuss? Was ist denn da jetzt passiert? Also ich war, das war wirklich eine Drucksituation. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, der Bock hat 6 oder 7 Jahre gehabt, war natürlich kein Jährling mehr, ja, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wann Druck entstehen kann. Wenn die
Ja.
Rahmenbedingungen nicht zu 100% geklärt sind oder man einfach nicht die Situation 100% einschätzen kann.
Ja.
Das, ja.
Super spannend, auf jeden Fall. Na, das ist wieder dieser Punkt. Druck entsteht von innen, weil es ist eine Reaktion auf meine Umstände.
Genau. Genau.
Dann
Und wenn du
hätte
die
hätt
Umstände eben nicht richtig einschätzen kannst, genau.
Genau. Dann hätten wir noch den Punkt kritische Momente. Hatten wir eigentlich auch schon. Vielleicht hast du aber noch einen Satz.
Kritische Momente.
Also wie du damit umgehst.
Ja, im Endeffekt habe ich es schon gesagt. Also, was versteht man da kritisch am Moment? Wenn ich jetzt merke, so, ey, ich fühle mich gerade nicht wohl, dann gebe ich keinen Schuss ab. Wenn ich nicht sage, ich kann das Stück richtig einschätzen, wie ist die Konstellation jetzt, weil vielleicht die Rotte nicht schön auf einer Wiese, auf dem Präsentierteller vor dir steht, sondern da ist ein bisschen was in der Hecke, da ist was in der Hecke, da hinten grunzt, ja, dann weißt du halt auch nicht. Also dann lasse ich den Finger gerade. Ja, also einfach ganz ehrlich, das Bauchgefühl, das hat so eine mächtige Macht, ja, also so
Ja,
eine
eine
ausschlaggebende
mächtige
Macht.
Macht.
Eine mächtige Macht, ja, möge die Macht mit dir sein. Nein, also wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, ich glaube, dann machst du wenig falsch, ja. Und wenn das Bauchgefühl entgegengesetzt der Anweisung deines Jagdpächters ist, der zum Beispiel sagt, wir müssen die Sauen reduzieren, ich habe wieder hier einen Arsch voll Wildschaden, aber dein Bauchgefühl sagt, es passt für mich gerade nicht,
Dann passt es wann anders.
dann passt es wann anders, dann mach's halt einfach nicht. Das
Ja.
Tierleid zu vermeiden, ist ein ganz hoher Stellenwert.
Weil der Jagdpächter auch danach sagen wird, dann warum haben wir jetzt schon wieder eine Nachsuche?
Wenn ihr so Jagdpächter habt, sucht euch ein neues Revier. Ich hab die zwei Besten der Welt. Das sind so korrekte Leute.
Sehr
Wirklich.
gut. Ist leider auch nicht überall der Fall.
Ja, das stimmt, ja.
Okay, wir gehen rein. Ich hatte deine Ausführungen über Fehler, fand ich schon sehr schön. Jetzt geht es nämlich genau nochmal um Lernen und Weiterentwickeln. Was war die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Also ich habe jetzt schon vieles zur tatsächlichen Jagdausübung berichtet, wo man sich, glaube ich, auch diese Frage zum Teil selbst beantworten kann. Aber was habe ich gelernt? Es gibt Menschen, die sind der Jagd negativ entgegengestimmt oder gestellt oder wie auch immer man das sagt. Und die kriegst du nicht überzeugt. Die kriegst du auch mit sachlichen Argumenten nicht überzeugt. Und was ich halt gerade durch meine Tätigkeit auf Social Media immer wieder bemerke, ist, da ist halt eine Art emotionale Argumentationsstruktur zu erkennen. Ja, du hast es schon angesprochen, Jäger haben Spaß am Töten. Ich glaube, wir haben jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass Jäger keinen Spaß am Töten haben und es eher als eine Last und eine Belastung sehen. Ja, wichtig ist aber, lasst euch bei der Kommunikation mit Jagdgegnern nicht auf dieses emotionale, unsachliche Niveau herab, sondern natürlich kann man so ein bisschen sticheln, ja, wenn man es möchte,
Wir
was
sind auch
vielleicht
nur
nicht.
Menschen, ja.
Wir sind auch nur Menschen. Manchmal denke ich mir auch so, du Idiot, ja, und würde es dem am liebsten schreiben. Wichtig ist aber, man darf eins nicht vergessen: Es gibt Jagdbefürworter, es gibt Jagdgegner und es gibt neutrale Personen. Und ich stelle mir immer vor, wenn ich jetzt eine neutrale Person bin und ich sehe da einen Kommentar, ihr Jäger habt eh nur Spaß vom Töten. Und ein Jäger kommentiert drunter, dass das eben nicht so ist, sondern dass man eine große Aufregung verspürt wegen der Verantwortung, weil man Tierleid vermeiden möchte und bliblablub und formuliert es eben, was wir hier in diesem Podcast schon schön ausgeführt haben, in schriftlicher Form dort auf. Und ich bin diese neutrale Person und ich gucke mir an, okay, der eine argumentiert wie ein Achtjähriger und der andere argumentiert sachlich mit nachvollziehbaren Argumenten. Dann ist das so ein Thema, wo ich sage, hier, da bin ich doch als neutrale Person eher dem Jäger wohlwollend zugewandt, weil ich einfach merke, hey, der verhält sich ordentlich, der schreibt ordentlich, der hat Argumente für die Sache, die er handelt, wie er handelt. Und das ist eben nochmal so ein Thema, wie wir auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben können. Und wir hatten es am Anfang schon mal, nicht alles, was auf der Jagd passiert, sollte auch unbedingt gezeigt werden. Ja? Also ich habe zum Beispiel noch nie gezeigt, wie ich einen Waschbär in der Falle abfange, weil das einfach kein schöner Anblick ist. Ja? Damit macht man sich keine
Keine
Freunde.
Freunde.
Und ich versuche auch immer in meinen Videos einen gewissen Lehrmehrwert zu generieren. Ja? Das heißt, dass ich euch auch wirklich mal zeige, warum habe ich jetzt so gehandelt? Ja?
Ja.
Warum, was kann man jetzt daraus erkennen? Was kann man hieraus erkennen? Es ist natürlich, wie wir es auch schon gesagt haben, so ein geschmaler Grat, ja.
Ja.
Ich stecke in so ein YouTube-Video, das ist jetzt kein Spaß. Ich bin da vielleicht manchmal so ein bisschen perfektionistisch, aber locker mal 7, 8, 9 Stunden rein. Und ich habe das Ding wahrscheinlich 800 Mal gesehen, bis ich es veröffentliche, weil du halt immer wieder kontrollierst, dass da alles passt und so. Und solche Arbeit steckst du natürlich nicht in ein Thema rein, was dann 500 Aufrufe generiert, sondern du
Ja.
willst natürlich schon einen gewissen eine Storytelling haben, ja, eine
Ja.
Storyline mit einem aus Jägersicht Happy End, ja. Und
Ja.
da muss man halt natürlich schauen, wie präsentiert man das.
Ja.
Und ich sehe es auch immer kritisch, wenn ich in der Jägerschaft oder auf Facebook ist es meiner Meinung nach am häufigsten der Fall, wenn dann so eine Sau auf irgendeinem Waldweg gezogen in einer Schweißlache liegt, ja, ohne Inbesitznahmebruch, ohne letzten Bissen und dann solche Kommentare wie: Endlich hat es bei mir auch mal wieder geklappt, zum Bleiben überredet oder so Sachen, ja. Das sind so Thematiken, wo ich mir sage, das ist nicht gut, wenn man das so präsentiert.
Ja.
Man kann Erlegerbilder machen, man sollte die aber immer in ästhetischer Form zeigen. Man muss nicht immer das ganze Tier zeigen. Man kann auch einfach mal nur zum Beispiel das Haupt in einer dezenten Unschärfe, vielleicht mit dem Hauptfokus auf einer Blume oder so, in so einem rosa Klee, was da
Ja.
gerade wächst, also dass man einfach da so eine gewisse, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Ah, dein Bild ist gerade eingefroren.
Ich glaube, ich habe mich nicht
Dass
bewegt.
man einfach so eine gewisse, eine gewisse Ästhetik einhält, ja, oder man
Ja.
postet vielleicht auch in Schwarz-Weiß, ja, dass man einfach ein bisschen
Kein
sensibler
Print
an die
dran.
Thematik rangeht. Ich bin dafür auch schon kritisiert worden, von Leuten, wo ich jetzt nicht unbedingt sage, das war gerechtfertigt, diese Kritik, weil ich versuche da immer schon drauf zu achten. Aber wenn ich jetzt so ein Video hochlade, wo halt viel Schweiß austritt und ich erkläre dann, wo war der Treffersitz, woran kann man erkennen, trotz des fehlenden Zeichens, wo man eben getroffen hat, dann sehe ich das schon als Lerneffekt. Und man könnte natürlich sagen, ja, muss das in der Öffentlichkeit gepostet werden. Da erreichst du halt die meisten Leute. Ja, das ist einfach so. Die Jäger sind mittlerweile viel unterwegs
Und
auf Social
egal
Media.
wie, egal was, du wirst immer dafür Leute haben und du wirst auch immer welche haben, die dagegen sind. Da sind wir
Oh
einfach
ja.
wieder doof gesagt, ich habe es, glaube ich, schon fünfmal gesagt in der Statistik. Na, du wirst nie
Ja.
es allen recht machen können. Und wenn
Kann
du
das nicht.
nur eine Person erreichst, die du damit positiv beeinflusst, ist das schon ein Gewinn. Und du hast gerade gesagt, du überlegst dir, was du postest. Was ich ganz wichtig finde bei Erlegerbildern, ist immer Kontext. Na, nicht einfach nur, auch wenn es ästhetisch ist, sondern immer Kontext, dass die Leute wirklich verstehen, wie, weshalb, warum. Und ich meine, wir haben gerade auch über das Thema Waschbär in der Falle abfangen geredet. Und wir haben ganz, ganz viel
Ja.
Kontext dazu gegeben. Ne? Und das ist ja auch wieder
Ja.
Aufklärungsarbeit. Ohne dass wir ein süßes, possierliches Tierchen in Matsch legen und sagen, invasive Art gehört sowieso weg. Ne?
Ja, genau.
Sondern.
Das ist, man hat ja auch Respekt davor. Das ist ja auch mal so der Widerspruch bei den Jagdgegnern oder die Jagdgegner uns vorwerfen, wenn wir sagen, wir machen das aus, also das hört sich wirklich komisch an, so aus Tierliebe, ja. Natürlich haben wir jetzt keine spezielle Tierliebe für den Waschbär, den wir erlegen, aber wir haben schon Respekt vor dem Tier. Wir wissen, Mensch, das ist jetzt halt, wenn man diese Situation der Jagdausübung mal aus einer ganz hohen Flugebene betrachtet, ja, dann kann man sich schon fragen, warum darf denn ein Wildschwein nicht auf der Wiese nach Nahrung suchen, weil diese Wiese dem Landwirt gehört, der dadurch einen finanziellen Verlust erleidet. Warum muss ein Tier sterben, weil ein anderes Lebewesen, ein Mensch, finanzielle Verluste erlebt? Ja? Das ist schon eine gewisse Sache, die kann man mal hinterfragen. Dennoch leben wir heutzutage nicht mehr in einer Naturlandschaft, sondern in einer Kulturlandschaft. Ja? Und diese Landschaft oder diese Natur, wie wir sie kennen, selbst der Wald, in dem du mit deinem Hund Gassi gehst, ist ja kein Urwald, sondern es ist einer vom Forst gepflanzter Wald. Ja? Also selbst die Wälder, in denen wir uns bewegen, die sind gar nicht mehr Urwald. Und wir Menschen haben so einen massiven Einfluss auf die Natur durch unsere Lebensweise, durch die Straßen, durch die Gebäude, durch Industrie, durch Flussbegradigungen, ja, dass einfach man zu einem gewissen Teil manche Tierarten, sage ich mal, einen besseren Lebensraum oder einen anpassungsfähigeren Lebensraum bereitet und anderen eben eine schwierigere Lage. Und wenn du schon kaum noch Deckung und Nahrung für dich findest, die du brauchst, und du hast dann noch einen größeren Beutegreiferdruck, dann muss die Jägerschaft halt zum Beispiel auch eingreifen, ja. Und das ist, wenn wir jetzt in einer Naturlandschaft leben würden, so wie, keine Ahnung, so, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 500, 600, 700 Jahren, ja, wo so ein paar Dörfchen mit so drei Hütten sind, ja, dann müssten wir das wahrscheinlich nicht. Da würde sich die Natur selbst regulieren. Aber wir leben halt nicht mehr in der Natur und deswegen brauchen wir die Jagd und die Jägerschaft, ja. Das ist ja ein komplexes Thema. Das ist schon das
Sehr
dritte Thema,
komplex.
wo wir eine separate Folge machen könnten.
Ja, aber Thema, nächste Frage, handelt sich um ein Thema. Gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn?
Ich weiß jetzt, dass ich das Wildschwein nicht in meiner Wohnung lagern muss.
Ich wusste, dass die Antwort kommen wird. Das
Dann
Wildschwein gehört wem und nicht zwingend dem
Wildschwein gehört.
Erleger.
Also grundsätzlich, nee, ich muss sagen, so richtig, dass ich aber mal so merke, so, ah, was, Jäger töten Tiere? So, oder so, also so, weißt du, so was ganz Krasses, das gibt's nicht. Da fällt mir jetzt nichts ein.
Es ist
Natürlich, nehmt mal.
ja, nee, sprich, ich wollte dich ins Wort fallen.
Natürlich sieht man die Natur mit anderen Augen, ja. Ich fahre jetzt irgendwo lang und sehe an der Autobahn eine Kanzel stehen, ja, wo ich, die wäre mir nie aufgefallen. Oder ich sehe in irgendeinem fremden Revier, oh, die haben aber ganz schön viel Sauenschäden, ja. Das ist schon so, dass der Blick auf die Welt ein anderer wird, ja. Oder auch der Fleischkonsum. Ich habe damals eine Berufsausbildung gemacht, ja, und war dann danach Facharbeiter als Industriemechaniker und habe dann tatsächlich dort in der Frühstückspause mir als die, keine Ahnung, die 99-Cent-Packung Salami da reingehauen. Ja, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Aber mittlerweile, wo du weißt, was das Lebensmittel Wildbret oder Fleisch an sich, was das überhaupt bedeutet, wenn, ich weiß noch, ob den ersten Bock, von dem ich eben erzählt habe, wo ich den erlegt habe, ich habe den zerwirkt, ich habe den dann zubereitet, ich habe den gegessen und dachte mir dann auch so, oh, komisch, ja. So, also das Tier habe ich da lebend gesehen, ja. Und das verändert deine Sichtweise auf dieses Lebensmittel, auf den Fleischkonsum. Ich würde nicht sagen, ich esse weniger Fleisch, bestimmt nicht, aber ich weiß es zu schätzen. Und ich hole mir zum Beispiel jetzt nicht irgendwo so mehr dieses Billigfleisch, ja. Ich will jetzt da keine Namen nennen, aber jede Supermarktkette hat es ja. mit der schlechten Stallhaltungsform und also da bin ich
Ja.
schon anders gestimmt. Also es hat mich da schon
Ja.
verändert als eben ja.
Ja, also ohne die Jagd.
Genau.
So, wir gehen in den letzten Block rein, und zwar Zukunft der Jagd. Welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Kann man vielleicht an das Thema anknüpfen, wo wir gerade schon gesprochen haben, Social Media.
Ja.
Die Jägerschaft war viel zu lange viel zu ruhig. Die Jagdgegner waren viel zu lange viel zu laut. Ja, unsachlich zum Teil. Also es gibt ja bestimmte Seiten, die wir alle kennen, wenn man da mal drauf geht. Dann sieht man als fachkundige Person direkt, wo das Problem liegt. Es ist aber leider so, nicht immer das beste Produkt gewinnt, sondern das bekannteste Produkt. Das heißt, die am lautesten schreien, werden auch gehört. Und da müssen wir als Jägerschaft auf jeden Fall eine stärkere Stimme erheben. Und wir
Ja.
sollten solche modernen Medien wie Social Media eben nutzen, um auch zu zeigen, was wir machen und warum wir es machen. Und da kann auch mal, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, können Erlegevorgänge dabei sein. Ja? Es muss einfach besprochen werden, warum habe ich jetzt was wie gemacht, was kann man daraus lernen. Und so können wir dann auch, sage ich mal, einen gewissen Stellenwert gewinnen, dass wir von diesem Heimlichen rauskommen und einfach zeigen. Und das ist ja auch krass. Also es gibt ja diese Stereotypen von dem dicken, übergewichtigen, schnell über den Waldweg bretternden Jäger, der nur rummeckert und immer nur am Saufen ist. Diese Stereotypen, die gibt es in der Gesellschaft, ja. Aber wenn wir dann sehen, hey, guck dir die Lucy an vom Jagdverband da, ja, NRW ist das, glaube ich, gell? Das ist ein junges Mädel, ja, die ist offen, die sieht gut aus und das ist ein ganz anderer Typ an Jägerin oder Jäger, wie es vielleicht viele in der Gesellschaft sehen, ja. Und wenn man dann so sieht, was sie so macht und was sie so präsentiert, dann ist das auf jeden Fall ein Zugewinn für die Jagd, ja. Und da müssen wir halt schauen, dass wir da mehr machen. Und deswegen,
Ja.
nicht alles sollte auf Social Media sein, aber wenn ihr was postet, dann zeigt es auf jeden Fall mit Sinn und Verstand und argumentiert, warum ihr was wie gemacht habt oder warum was wichtig ist. Und nicht nur auf Social Media, weil diese ganzen Algorithmen sind ja sehr, sehr schlau. Die merken, okay, ich interessiere mich jetzt, keine Ahnung, für Jagd, für Kampfsport und dann kriege ich diesen Content ausgespielt, ja. Ihr könnt aber auch die Chance nutzen, indem ihr eben zum Beispiel, wenn ihr morgens um 4 Uhr aufsteht, um auf die Rehwildrettung, auf die Rehkitzrettung zu gehen, dass ihr einfach mal ein paar Stories in WhatsApp reinhaut, ja, weil ihr habt
Ja.
mit Sicherheit nicht nur Jäger in eurem Freundeskreis, sondern ihr habt eben auch ganz viele Nichtjäger da drin und die sehen dann, hey, guck mal, die steht vor der Arbeit um 4 Uhr auf, fährt raus ins Revier, macht das und das und das und macht was für die Natur, ja, also
Ja.
das merken die Leute dann und das ist ja wie Werbung. Werbung funktioniert über Wiederholung. Wenn du einmal sagst, keine Ahnung, Nike, just do it, der neue Superschuh, ja toll, das hast du schon wieder vergessen. Aber wenn diese Werbung immer wieder auftritt und irgendwann fängst du vielleicht an und überlegst, ja, ich würde jetzt schon mal gerne mit dem Laufen anfangen, und dann kriegst du auf einmal die Werbung angezeigt und dann ist es so im Sinne drin. Und genauso ist es halt auch mit der Jagd. Wenn dann jemand auf einer Party sagt, ah, die Jäger, das sind alles Mörder, und du sagst dann, nee, warte mal, eine Freundin von mir, die postet da immer, wie sie da die Rehkitze rettet, und dann setzen sie die erstmal zur Seite, dann wird gemäht, dann setzen die zurück, dann beobachten die, ob die Mama, ja, in Anführungszeichen, das Baby wieder findet, ja. Und das ist da einfach eine Sache, die können wir nutzen für die
Ja.
Jagd, weil das ist auch schon wieder ein komplexes Thema, aber wir haben eine Politiklandschaft, die ist nicht unbedingt gerade so pro Jagd. Ja, also wir haben da schon ein bisschen Probleme, auch mit den alleine solche gesetzlichen Maßnahmen wie ein Vorsatzgerät ist erlaubt, ein Nachtzielgerät ist verboten. Das ist
Ja.
völliger Quatsch, ja.
Das ist
Und
Ideologie, ja.
das ist Ideologie. Und da müssen wir halt schauen, dass wir eben die Menschen auch, sage ich mal, zumindest neutral halten, wenn nicht sogar pro Jagd. Und dafür müssen wir ja nicht mal lügen. Wir müssen ja keine Lügengeschichten erzählen, sondern wir können ja einfach zeigen, was wir so machen. Deswegen.
Ja, definitiv.
Das ist so
Viele
die.
Chancen, viele Herausforderungen. Kurz, was ich noch einwerfen möchte, weil du es gerade angesprochen hast.
Ja.
Thema Lucy beispielsweise.
Ja.
Finde ich ein herausragendes Beispiel, was man positiv bewirken kann, aber auch dieser Punkt, wie andere Jäger damit umgehen, ne? Ne? Wo wir ganz, ganz oft sehen, oder hören, wie Jäger sich untereinander zerfressen.
Ja,
Na,
genau. Guter Punkt.
Ja, wir sind, also ich denke, du und ich sind der Meinung, das, was die Lucy macht, ist super und es hilft. Aber wie viele siehst du dann wieder, was soll das? Warum nimmt jetzt ein LJV so eine blonde Tussi da? Wo ich mir denke, da sollten wir als Jägerschaft
Ja.
uns an die eigene Nase packen und uns mal überlegen, wem wir wenn damit schaden, wenn wir uns aufregen über jemand anderen, der ja offensichtlich eine gute Absicht verfolgt. Na,
Ist
und
so.
das finde ich ein riesen, riesen Knackpunkt. Und egal, ob das eine Lucy ist, egal, ob das du bist, egal, ob das ich bin,
Ja.
du wirst es auch kennen, dass andere Jäger sagen, was macht denn der Seif da schon wieder?
Ja, das ist, da musst du drüber stehen. Das ist so, so wie du sagst. Ich will mich jetzt nicht mit Cristiano Ronaldo auf eine Stelle stellen, auf eine Stufe stellen. Weiß Gott nicht. Ich bin auch nicht der allwissende Superjäger. Ja. Es gibt viele Themenbereiche, in denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja. Zum Beispiel Hundewesen oder so, da wäre ich der falsche Ansprechpartner. Ich kann dir sehr viel über die Sauenjagd erzählen, ja, weil es einfach meine Leidenschaft ist, aber es gibt eben Themen, da bin ich auch nicht so fit. Aber wenn ich jetzt mir so Cristiano Ronaldo angucke, ja, einen, wenn nicht sogar den besten Fußballspieler der Welt, ja, der in seinem jetzigen Alter noch so topfit ist und so eine Leistung bringt. Das ist jemand, der hat viele, viele Jahre geopfert, hat viele, viele Jahre trainiert, war sehr diszipliniert. Und selbst bei ihm gibt es Leute, die sagen, ich mag den nicht, das Arrogante, ja, den mag ich einfach nicht, ja. Und das zeigt einfach, du kannst es niemals allen recht machen. Und Mike Tyson hat mal sowas gesagt in dem Sinne von, wenn du von jedem der Freund bist, dann bist du der Feind zu dir selbst, ja. Und weil du es halt jedem recht machen willst. Und wenn du einen gewissen Charakter hast, der dich vielleicht nicht wie so ein Fähnchen im Wind auch rumstumpfen lässt, ja, auch mal Konter gibst, dann eckst du halt auch mal an und dann kriegst
Ja.
du auch mal Kritik. Und ich weiß auch selbst, dass manche Jäger mich nicht leiden können. Das ist ganz normal. Das kriege ich im privaten Umfeld mit, ja, das kriege ich auf Social Media mit, das kriege ich in irgendwelchen Medien mit. Da musst du aber drüber stehen. Du musst mit dir wie auf der Jagd im Reinen sein, ja. Und grundsätzlich ist es ja auch nicht so, dass man beratungsresistent sein sollte. Man sollte immer offen für Kritik sein. Und wenn du jetzt merkst zum Beispiel, dass die Leute immer das Gleiche unabhängig voneinander kritisieren, dann sollte man sich auch mal, und das ist wieder dieses Thema Wachstum und Lerneffekt, vielleicht auch mal hinterfragen, bin ich denn da vielleicht auf dem richtigen Weg? Bin ich da vielleicht nicht auf dem richtigen Weg? Aber grundsätzlich würde ich dir schon zustimmen, es gibt, sage ich mal, zwei Gruppen auf Social Media, das sind einmal die Jagdgegner und das einmal die Jäger, die alles besser wissen, die einen da kritisieren. Und wie gesagt, unsachliche Kritik, beleidigende Kritik, die kommt immer nur von unten nach oben, die
Ja.
kommt nie von oben nach unten. So ein Cristiano Ronaldo würde nie zu mir sagen, wenn ich jetzt anfange mit Fußball spielen, so, du Trottel, hast den Elfmeter daneben geschossen, sondern der würde sagen, okay, der Junge probiert's, ja, der gibt sein Bestes, der würde keine Sekunde verschwenden, mich zu kritisieren, um mich zu verletzen, um mich zu beleidigen. Das machen immer nur Leute, die in der Regel selbst nichts auf die Kette bekommen, ja, und deswegen drüber stehen. Aber wenn es
Definitiv.
persönlich wird mit mit Morddrohungen oder krassen Beleidigungen, also dann auch nicht davor zurückschrecken, Anzeige zu erstatten, ja, weil ich sag mal so, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Man kann vieles weglächeln, aber es gibt Grenzen, ja, wenn die überschritten sind, sollte man auch vielleicht der einen oder anderen Person mal zeigen, bis hierhin und nicht weiter.
Und eben für mich wirklich dieses Herzensthema, all die Leute, die jagen, die es auf den sozialen Medien teilen, die haben ja in der Regel dasselbe Interesse. Weil jeder Jäger hat ja irgendwo dasselbe Interesse, dass die Jagd, so wie wir sie haben, entweder sich weiter verbessert oder zumindest so bestehen bleibt. Und da helfe ich niemandem, wenn ich als Jäger mit dem Finger auf den Nächsten zeige und sage, das, was du postest, ist scheiße, ich will davon nichts hören. Na? Wenn es unsachlich ist, wenn jemand sagt, hey, du hast da jetzt einen Kopfschuss gemacht, ohne Kontext hochgeladen, entweder du gibst den Kontext und sagst, okay, es war ein Fangschuss, oder lösch das mal besser, ist was anderes, ne? Aber dieses Jäger untereinander beleidigen und die ist jetzt blond und deswegen kann ich sie nicht leiden, behalt's doch für dich,
Es
weil
gibt
in
da,
dem
ja.
Moment hilfst du ja niemandem.
Ich habe da so einen Spruch, ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde, den kopiere ich mir dann als immer, wenn ich merke, so, boah, ey, jetzt nervt es mich aber, weil es gibt ja auch, Wenn du mit einem Idioten diskutierst, merkst du, dass es zwei Idioten sind oder so, ja. Weil es gibt
Ja.
einfach Leute, mit denen sollte man nicht diskutieren. Und ich poste dann immer drunter, irgendwie, dass ein Journalist einen alten, weisen Mann fragte, wie konnten Sie so alt werden? Dann sagt der alte, weise Mann, indem ich aufgehört habe, mit Idioten zu diskutieren. Dann sagt der Journalist, das sehe ich aber anders. Dann sagt der alte Mann, da stimme ich Ihnen zu. Ja, so, das ist so ein bisschen unterschwellig so, ey, geh mir jetzt nicht auf den Sack, ja,
Ja.
mit deiner sinnlosen, unsachlichen
Argumentation.
Argumentation. Ja, Mensch, ganz schön
Okay.
viele Sprüche hier heute rausgehauen, ne?
Voll. Wir gehen jetzt mal an das Letzte. Wir reden ja auch schon ein gutes Stück. Wenn du eine Botschaft an unsere oder an die Hörer und Hörerinnen, Jäger wie Nichtjäger oder wen auch immer das jetzt hier erreicht, senden könntest, was würdest du denen sagen wollen?
Abonniert meinen YouTube-Kanal. Nein, Spaß. hört auf euer Bauchgefühl. Ja. Handelt nach eurem Gewissen. Lasst euch nicht unter Druck setzen. Und wenn ihr die Entscheidung trefft, auf Social Media unterwegs zu sein, und ihr postet Bilder und ihr seid euch nicht sicher, soll ich das jetzt posten? Ist es grenzwertig? Ist es nicht grenzwertig? Dann überlegt einfach, würdet ihr dieses Bild einer ersten Schulklasse zeigen, wo 6- und 7-Jährige drin sitzen? Würdet ihr das denen zeigen oder wäre es euch in dem Augenblick unangenehm und ihr würdet sagen, boah, das ist nichts für Kinderaugen? Wenn ihr, glaube ich, nach solchen Herangehensweisen handelt, dann handelt ihr auf jeden Fall richtig. Und lasst euch auch nicht erzählen, solche Thematiken wie Nachtsichttechnik oder Wärmebildvorsatztechnik, das hat nichts mit weitgerechter Jagd zu tun. Hört auf euer Bauchgefühl, wenn ihr sagt, hey, ich kann damit sauber ansprechen, ich kann damit sauber schießen, ich kann damit sauber verfolgen und ihr sagt, eigentlich, wo sind denn da die Nachteile? Das ist doch nicht weitgerecht, ja? Dann handelt nach eurem Bauchgefühl. Also eigentlich Bauchgefühl und Gewissen, wenn ihr das beachtet und das hat jeder von uns, dann seid ihr sauber unterwegs.
Sehr gut. Schöne Abschlussworte. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du dich den Fragen so fleißig gestellt hast. Generell das Gespräch, was sich daraus entwickelt hat. Du darfst natürlich die Leute jetzt aufrufen, dir dein YouTube oder dein Instagram oder wo auch immer zu erreichen bist, einmal hier zu teilen. Ich schreibe es auch in die Show Notes. Aber
Ja.
erzähl doch mal, wo finden dich die Leute?
Also ich sag mal so, mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf YouTube. Ja, ich bin natürlich auch auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok vorhanden. Wobei ich heute erfahren habe, ich habe tatsächlich mein erstes Fake-Profil, ja, auf TikTok. Ja, da hat mich irgendeiner kopiert, direkt blockiert, dass ich ihn nicht melden kann. Aber wie gesagt, also meine Kanäle heißen alle gleich, Jungjägerguide. Ja, man muss es natürlich Jungjäger, also AE anstatt Ä schreiben. Und da kann man mich finden. Man findet mich auch auf Amazon mit dem Buch Der Jungjäger Guide. Das ist für alle interessant, die sich sagen, hey, ich will jetzt gerne den Jagdschein machen oder ich befinde mich gerade drin. Da sind Tipps zur Ausrüstung, zum Verhalten im Revier, aber auch zur Prüfungsvorbereitung. Und ja, ist ein
Wenn du
sehr
mir,
gutes Buch.
ich habe es hier auch stehen. Wenn
Ja,
du mir
genau.
den Link gibst, dann mache ich ihn auch gerne in die Shownotes für alle.
Ja.
Und sonst vielen Dank dir nochmal. Vielen Dank an alle Zuhörer. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, bewertet ihn bitte am besten gut. Wie gesagt, die Jagdgegner, die haben viel Spaß, Ein-Sterne-Bewertungen zu verteilen. Wobei ich hoffe, die meisten wissen gar nicht, wie das geht. Und teilt ihn natürlich mit Menschen, wo ihr sagt, das ist wichtig, dass das vielleicht auch mal Nichtjäger hört. Und ich wünsche euch allen viel Weit beim Zeil und macht's gut.
Auf Wiedersehen.